Als ich vor vielen Jahren das erste Mal eine Video, ich glaube, das war, ja, muss YouTube gewesen sein, also ein Video mit Richard Patterson gesehen habe, das fand ich so genial. Der saß einfach nur da mit seinem feinen Anzug, seinen grauen Haaren ganz kurz zurecht gemacht und jedes Haar saß genau wirklich da, wo es sitzen sollte. Und in diesem Video erklärte er seinem Interviewpartner, wie Whisky-Verkostung geht. Und der markanteste Satz in dem Interview war: "Definitely not warming it this way. But if I ever see you nursing it like this, I'll kill you." Das heißt, er hat seinem Gegenüber auf eine sehr höfliche und charmante Weise klargemacht, dass er ihn umbringen wird, wenn er seinen Whisky misshandelt. Ich muss sagen, mehr Selbstbewusstsein in einem Interview oder in einem YouTube-Video geht nicht. Aber sind wir mal ehrlich, wenn wir uns auch einmal die Leistung von Richard in der Whisky-Industrie ansehen, dann ist das auch gerechtfertigt. Denn Richard ist Masterblender unter anderem bei der Destillerie Dalmore. Und schaust du jetzt einmal deren Portfolio an, also auch die Whiskys im Kernsegment, dann merkst du, dass da wirklich Profis eben wie Richard Patterson am Werk sind. Denn deren Single Malts, die liefern dir nämlich bereits für einen überschaubaren Betrag wirklich tolle Single Malts mit ordentlich Sherry-Einschlag. In dieser Episode möchte ich dir daher zeigen, wie du die Single Malts von Dalmore so verkostest, dass du das meiste aus ihnen herausholst. Also die meisten Aromen und ja auch das Maximum an Textur und anderen Sinneseindrücken. Und zudem klären wir, warum das eigentlich ja gar kein guter Single Malt werden kann, wenn du dir die Herstellungsdetails mal genauer ansiehst. Willkommen zur 41. Episode des Whisky-Podcasts von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Also es sind Kumquat, Orange, Johannisbeere. Also trinkst du wirklich einen Dalmore, dann trinkst du Früchte. Also es begeistert wirklich einen Tropfen dieser Destillerie einzuschenken und wirklich zu erleben, wie dessen Aromen aus dem Glas aufsteigen. Und das Witzige, du musst nicht mal viel dafür tun. Denn bei einigen Single Malts von Dalmore, da reicht es, ja, das reicht wirklich einfach, die vor dir stehen zu haben. Deren Aromen haben nämlich eine solche Kraft, dass sie teilweise von allein den Weg aus dem Glas finden. Du musst das Glas dann ja nicht mal zur Nase führen. Ja, und ich meine, ein Korb auf den Tisch gestellt, Brei gefüllt mit Orangen und Beeren, ja, der könnte eigentlich aromatisch nicht intensiver duften. Und diese Front an Aromen, die verschleiert aber nur zu gerne, was ein Dalmore Whisky dir letztendlich noch bieten kann. Also der kann dir wirklich mehr bieten als ja nur ein, zwei Nuancen, mehr als nur Orangen und ein paar Beeren. Um das aber zu entdecken, da musst du wissen, wie du Bouquet und Textur eines Dalmore Malts entschlüsselst. Und das ist genau das, was ich dir in der Episode zeigen möchte. So, dass du weißt, wie du vorgehen musst und was du beachten musst, wenn du einen Dalmore Whisky verkostest und was dich dann erwarten kann. Und ja, ich bin mir sicher, dass danach trinkst du Dalmore Whiskys vermutlich anders. Und ja, zumindest war es bei mir so. Danach lohnt sich wirklich jeder Euro, den du für diesen Single Malt ausgibst. Lass uns mal wirklich bei den Grundlagen, also am Anfang anfangen. Und da muss ich sagen, ich erzähle dir vermutlich nichts Neues, wenn ich dir sage, dass du die Single Malt Whisky Herstellung ganz allgemein in 4 Schritte gliedern kannst. Also als erstes haben wir da das Malz, also die Gerstverarbeitung, die Malzverarbeitung mit Einmeischen und so weiter. Danach kommt die Fermentation, dann der dritte Schritt ist die Destillation und zum Schluss, ja, der aromatisch wichtigste Schritt, die Fassreifung. Und jeder dieser Schritte, der trägt einen entscheidenden Teil zum Aroma und Mundgefühl eines Whiskys bei. Und das ist auch bei Dalmore so, die machen da keine Ausnahme. Und wie die einzelnen Abschnitte, die 4 Punkte, die wir gerade aufgezählt haben, so lässt sich auch deren Beitrag zu Bouquet, Mundgefühl und Geschmack auflisten. Also wie gesagt, wir hatten jetzt gerade die 4 Punkte, also Malzverarbeitung, Fermentation, Destillation und Reifung. Und jetzt ganz allgemein gesagt, kann man verschiedene Anteile dieser Schritte dem Bouquet, Mundgefühl und Geschmack zuordnen. Da ist jetzt zum Beispiel Malzverarbeitung ca. 5% dabei, dann Fermentation so ungefähr 25%, Destillation 5% und dann letztendlich Reifung so ungefähr 65%. Und diese Angaben, die jetzt hier 5 bis 65, die gelten aber nur für ja, für wirklich nur einen durchschnittlichen Whisky, der ungefähr 10 Jahre im Eichenfass reifte. Aber das Witzige, nicht bei Dalmore. Bei Dalmore verschiebt sich diese Aufteilung derart, ja, dass ich sagen muss, ein hervorragender Whisky ist nicht das Erste, das mir dabei in den Sinn kommt. Und ja, allein mit Blick auf die Theorie muss ich sagen, das wird definitiv kein guter Whisky. Aber wenn mit der Verkostung, also mit Blick auf die Praxis, da muss ich den Satz komplett widerrufen. Da muss ich dann wirklich sagen, das ist kein guter, das ist ein hervorragender Whisky. Wirf zum Beispiel mal einen Blick auf deren Fermentation, also auf den Gärvorgang bei Dalmore. Bei diesem Prozess, da gibt die Destillerie den Hefezellen 50 Stunden Zeit, ihre Arbeit zu verrichten. Das heißt, diese Mikroorganismen, also diese Pilze, bekommen 2 Tage und 2 Stunden Zeit, aus Zucker Alkohol herzustellen. Ja, gut, klar. Und aus diversen anderen chemischen Verbindungen auch noch Aromamoleküle. Aber der Hauptfokus liegt auf der Umwandlung von Zucker zu Alkohol. Und mit ihren 50 Stunden, da arbeitet Dalmore wirklich am brutal untersten Minimum. Denn nur 3 Stunden weniger und die Fermentation wäre unvollständig. Denn 48 Stunden brauchen die Hefezellen, um den Zucker vollständig in Trinkalkohol umzuwandeln. Und jede Stunde darüber hinaus, die dient dann allein der Bildung von Aromen und dem Abbau von Fehlnoten. Das heißt, unter diese 48 Stunden zu gehen, macht rein aus Effizienzgründen schon überhaupt gar keinen Sinn, weil man den Alkoholgehalt der Maische überhaupt nicht richtig ausgenutzt hat. Aber alles darüber hinaus ist so das i-Tüpfelchen, dieses Plus an Aromen und dieses Minus an Fehlaromen. Und jetzt nimm zum Beispiel mal Glenfiddich. Bei dieser Malt-Destillerie, da läuft die Fermentation 72 Stunden. Und bei Norcando zum Beispiel sogar 100 Stunden. Und Dalmore, ja, das sind es mal genau 50. Aber dennoch, dass bei dieser Brennerei, was da aus den Brennblasen fließt, das besitzt nicht nur zahlreiche Aromen, ja, sondern auch Individualität. Also, wie gesagt, es macht einfach Spaß, dieses Destillat zu trinken, obwohl es keinen Tag im Fass verbrachte. Aber der Grund dafür, dass du jetzt vermuten könntest, dass das Ding geht voll in die Hose, aber letztendlich dennoch ein Genuss ist, das liegt im nächsten Schritt. Also in der Destillation. Und wie gesagt, allein die vergorene Maische, die ist bei Dalmore ja, nicht der Rede wert. Aber erst der folgende Prozess, also die Destillation, der Brennvorgang, bei dem werden Duftmoleküle konzentriert und Fehlnoten so teilweise rausgefiltert. Und um das jetzt zu verstehen, was dir bereits der New Make, also der Feinbrand von Dalmore liefert, möchte ich dir mal kurz 3 deren wichtigsten Aromen zeigen. Und das sind nicht nur Aromen, sondern auch generell Merkmale. Darunter fallen jetzt zum Beispiel die Aromen, also wie Kunkwat, Orange, Getreide und Johannisbeeren. Das sind so die markantesten Aromen, die in einem New Make, also in einem Feinbrand von Dalmore herausstechen. Und das Mundgefühl dieses Feinbrands ist unglaublich weich. Also er legt sich wirklich samtweich und sehr mild auf die Zunge. Und der Körper hingegen, der ist dann richtig, richtig schwer. Also das ist wirklich das Gefühl, die Zunge drückt so richtig übel nach unten. Und das sind alles Eigenschaften, also von Aromen, Mundgefühl und Körper, das sind alles Eigenschaften, ohne dass der Feinbrand, also dieser New Make, überhaupt mal an einem Fass vorbeigetragen wurde, geschweige denn irgendwann mal da drin gelegen hat. Das heißt, die New Make-Aromen und der ganze Brennereicharakter, ja, die lassen sich für Dalmore mit einem Wort beschreiben. Und das ist Genuss. Und wie gesagt, die Fermentation ist da nicht wirklich der Hauptgrund dafür, weil die läuft ja am Minimum. Der Grund dafür ist, wie schon gesagt, die Destillation. Und dabei genauer gesagt ist es die Form der Brennblasen, also der Pot Stills von Dalmore. Denn diese 4 Brennblasen aus Kupfer, die besitzen bei Dalmore nicht nur ein eigensinniges Aussehen, sondern darauf aufbauend auch eine individuelle Aufgabe. So haben jetzt zum Beispiel die Wash Stills, also die Brennblasen, in denen die erste Destillation abläuft, einen abgeflachten Kopf. Und das ist deswegen ungewöhnlich, weil normalerweise beim Durchschnitt der Malt Whisky-Destillerie Schottlands, da geht der Hals der Brennblase, also der sogenannte Swan Neck, direkt in das Überflussrohr, also in den Line Arm über. Und damit du das jetzt mal besser vorstellen kannst, wieso die durchschnittlichen Formen der Potzels der schottischen Whisky-Industrie aussehen, habe ich dir eine Infografik erstellt, die du kostenfrei runterladen kannst. Den Link zum Download dieser Infografik der Potzels, die findest du in der Beschreibung dieser Episode. Du kannst einfach draufklicken und dann kommst du zu der Seite, wo du die Infografik der Potzels runterladen kannst. Und bei Dalmore ist es, wie gesagt, nicht diese typische Form, nicht diese typische Übergang von Swan Neck in Line Arm, sondern da ist oben auf der Spitze des Swan Necks, also des Halses, ja, ist wie so ein Deckel drauf. Es ist total flach, also wirkt so flach abgehackt und kantig. Und der Grund für diese Form, warum sich Dalmore für diese Form entschieden hat, ist, dass diese Form mehr Rückfluss während der Destillation liefert. Das heißt, dadurch wandert nicht jedes Molekül, das zu Dampf wurde, sofort weiter und wird schließlich zum Whisky. Das heißt, nicht jede chemische Verbindung der Maische landet auch dann im fertigen Single Malt. Und ja, im Gegenteil. Also die Form von Dalmore's Pot Stills, die arbeitet als eine Art Torwächter. Das heißt, es dürfen nur jene Moleküle passieren, die den Aufsteigen-Herunterfallen-Prozess mehrfach überstehen. Und der Rest, der bleibt einfach im Boden und wird nicht zu Whisky. Ist der Rohbrand jetzt aus den Wash-Stills, also schließlich bereit für die zweite Destillation, also die Moleküle, die es dann tatsächlich geschafft haben, rüberzukommen, dann geht es in die Spirit-Stills. Und um sich jetzt mal vom Durchschnitt abzuheben, hat Dalmore an diese zusätzlich, also die haben ja zusätzlich schon, also die haben ja schon bei den Wash-Stills eine besondere Form, aber um da noch eins draufzusetzen, hat Dalmore an die Spirit-Stills einen sogenannten Kühlwasserkragen angebracht. Und auch der dient nur einem Zweck. Der Rückfluss soll so erhöht werden, dass der Brand sauberer wird. Und ja, ich muss sagen, das gelingt. Denn durch diese Art der Destillation erhält die Brennerei einen Feinbrand, der wirklich nur so vor Früchten strotzt. Und von den Fehlnoten, die ich angesprochen habe, die bei einer sehr kurzen Fermentation sehr wahrscheinlich sind, ist dann im New Make von Dalmore fast nichts mehr oder eigentlich nichts mehr zu erkennen. Das heißt, die haben die Fehlnoten, die eigentlich während der Fermentation zwangsläufig entstehen, aufgrund dessen, dass sie so kurz abläuft, diese Punkte korrigieren und verbessern sie komplett durch die Destillation. Und würde Dalmore jetzt an der Stelle die Whisky-Produktion abbrechen, und dann hättest du, wie gesagt, einen fruchtigen, sauberen und auch schweren Tropfen im Glas. Also zwar, klar, kein Whisky, aber ich muss sagen, durchaus ein Destillat, mit dem du Spaß hättest. Allerdings, ja, sind wir mal ehrlich, Dalmore Whisky haut eigentlich wirklich erst so richtig rein und macht erst so richtig Spaß und fesselt dich auch so wirklich über Stunden ans Glas, wenn sie mehrere Jahre im Fass reiften. Und das wirklich aus zwei Gründen, natürlich aus mehreren Gründen und natürlich wie bei jedem anderen Whisky hebt das Fass eigentlich erst die Qualität hervor oder bringt auch wirklich erstmal Aromen hervor, die dann wirklich Spaß machen. Aber bei Dalmore sind es vor allen Dingen zwei Gründe, warum die Fassreifung so besonders ist. Denn Dalmore Whiskys, die verbringen die ersten Jahre in Ex-Bourbon-Fässern. So ist zumindest der Durchschnitt, der Standard Dalmore Whisky. Und dies liefert dann so eine Art, das kannst du dir vorstellen, wie eine Art Teppich. Also ein Boden, auf dem dann weitere Aromen aufgepflanzt werden können. Und zudem baut eben dieser Schritt, diese Reifung in Ex-Bourbon-Fässern, Gerüche ab, die ein New Make meistens besitzt. Das ist jetzt nicht Dalmore-typisch, das ist einfach, ja, Spiritosen-typisch. Und in einem Whisky, ja, in einem hochwertigen Whisky einfach auch nicht erwünscht sind. Das sind zum Beispiel, ja, metallischer Geschmack. Und auch meistens eine gewisse Schärfe, obwohl die bei Dalmore durch die Destillation schon stark grundsätzlich reduziert ist. Und mehr als eine solide Basis, ja, bringt diese Reifung bei Dalmore aber nicht. Also die Ex-Bourbon-Reifung ist wirklich, wie gesagt, nur so ein Teppich, so ein Boden. Denn den eigentlichen Schritt, also über die Schwelle hin zum Genussprodukt, den liefern bei Dalmore Ex-Sherry-Fässer. Also in denen findet dann auch wirklich der aromatisch entscheidende Teil der Fassreifung statt. Und Dalmores Masterblender, den ich am Anfang schon angesprochen habe, Richard Patterson, der bezieht die Sherry-Fässer ausschließlich von der Bodega González Bias aus Spanien. Das sind wirklich große, knapp 500 Liter fassende Sherry-Butts. Und die verwenden die jetzt nicht nur für ein kurzes Finishing von lediglich ein paar Monaten, sondern hier läuft bei Delmore wirklich der entscheidende Teil darin ab. Also Delmore kannst du wirklich gleichsetzen mit hochwertigen Ex-Sherry-Whiskys. Also da läuft dann wirklich so, sozusagen der Delmore-Teil drin ab. Also der Teil, ja, der letztendlich auch zum Erkennungsmerkmal der Marke wurde. Und nach circa 15 Jahren, da hast du dann wirklich auch einen schönen, schweren und auch hocharomatischen Single Malt. Also es ist ein Single Malt, bei dem der New Make und Bourbon-Fässer das Fundament bauten und ja, die Sherry-Fässer dann so den aromatischen Palast auf dieses Fundament drauf bauten. Und um das jetzt alles wirklich zu entdecken und wirklich so die feinen Nuancen eines Delmore Whiskys richtig zu analysieren und auch Freude dran zu haben, weil du so viele verschiedene Aromen darin entdeckst, da ist es wichtig, dass du bei der Verkostung auf ein paar Punkte achtest. Denn wie gesagt, die Malts von Delmore, die bieten wirklich ein Potpourri an verschiedenen Fruchtaromen. Und die meisten, habe ich die Erfahrung gemacht, die versetzen einen so schön in so eine Herbst- und Winterstimmung. Weil da sind ja darunter Trockenfrüchte wie Rosinen, Pflaumen oder auch getrocknete Orangenschalen, die drücken dann wirklich bei einem Delmore Whisky teilweise bei den meisten Qualitäten so richtig schön aus dem Glas. Du solltest allerdings darauf achten, dass er die richtige Temperatur hat. Also generell gilt ja bei Whiskys, du solltest sie nicht zu kühl trinken. Vor allem gilt das aber bei Delmore Whiskys. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie ihr Bouquet vor allem dann sehr schön öffnen, wenn du sie bei ungefähr 21 Grad Celsius trinkst. Darüber hinaus, also trinkst du ihn deutlich wärmer, dann muss ich sagen, wird die Textur des Whiskys zu ölig. Und das schadet zwar jetzt nicht direkt den Aromen, aber schadet so dem Gesamterlebnis der Whisky-Verkostung, weil das Mundgefühl und Textur schon sehr, sehr auffällig ölig wird. Das heißt, 21 Grad ist so, finde ich, so die perfekte Balance zwischen Aromen und Textur. Wenn du jetzt aber darüber hinaus jetzt nicht nur Delmore pur verkosten möchtest, dann gibt es auch, wie bei vielen anderen Whiskys, aufgrund der Aromatik der einzelnen Single Malts natürlich auch die Möglichkeit, die Single Malts mit anderen Speisen zu kombinieren. Und wenn du jetzt den Whisky-Podcast von Eye for Spirits schon länger verfolgst, hast du bestimmt schon mitgekriegt, dass jetzt auch zum Beispiel wie bei Lefroy oder bei Artback, dass es dort auch so einen Abschnitt gibt mit Food-Pairing-Vorschlägen. Also Empfehlungen und Informationen zu bestimmten Speisen, die wirklich aufgrund der Aromatik zu diesem bestimmten Whisky, zu dieser bestimmten Whisky-Marke passen. Und da gibt es auch ein paar sehr schöne Speisen oder Speisebegleitungen zu Delmore. Und ja, was ich sagen muss, was Delmore da wirklich auszeichnet, ist, dass die Speiseempfehlungen zu deren Whiskys wirklich einfach sind. Der Mundgefühl und Bouquet, ja, die prädestinieren einen Delmore Whisky als Digestiv für herzhafte Speisen und Desserts. Probier jetzt zum Beispiel mal einen 15- oder einen 18-jährigen Delmore einmal nach Bœuf Bourguignon oder als Begleitung zu einer Apfel-Zimt-Tarte. Klar, du darfst dann nicht mit der Einstellung hingehen, dass du, wenn du es als Begleitung hier von diesen Speisen trinkst, dass du dann jegliches Aroma von diesem Whisky erkennst. Das wirst du definitiv nicht. Also du wirst Bruchteil nur von einem Delmore Whisky erkennen. Wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Teil dessen, was dir ein Delmore bieten kann. Aber darum geht es bei den Food-Pairing-Geschichten gar nicht, dass du wirklich jede einzelne Nuance des Single Malts erkennst, sondern dass du zusammen in Begleitung mit einer Speise wirklich so ein neues Genusserlebnis bekommst. Und falls du dich jetzt bei anderen Gerichten fragen solltest, ob Delmore nun eine gute Begleitung wäre oder nicht, ist die Antwort darauf relativ simpel. Ja, ich muss sogar sagen, vielleicht sogar simpler als bei vielen anderen Whiskys. Denn beantworte einfach folgende Frage. Könnte ich jetzt den Delmore bei dieser Speise oder bei diesem Gericht auch durch einen Cognac oder durch einen Sherry ersetzen? Falls deine Antwort dann ja lautet, also ja, weil die Aromen sehr schön zusammen harmonieren und zusammen passen zu dieser Speise, dann kann ich dir Brief und Siegel geben, dann wird dir diese Single Malt zu dieser Speise auch eine tolle Zeit liefern. Also du kannst ihn wirklich durch einen Weinbrand oder durch einen Süßwein sehr, sehr gut ersetzen. Also das ist dann eine perfekte Begleitung zu der jeweiligen Speise. Ich hoffe, diese Folge hat dir die Whiskys von Delmore ein Stück näher gebracht und hat dir gezeigt, was du bei den Whiskys dieser Marke auch vom Kernportfolio. Du musst jetzt nicht mal die teuren Whisky zum Beispiel aus der Constellation Range von Delmore verkosten, sondern auch schon die günstigeren Varianten wie 15 oder 18. Das sind wirklich hervorragende Whiskys, teilweise auch für ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich hoffe, diese Episode hat dir diese Whiskys ein bisschen näher gebracht und ein bisschen entschlüsselt und dir geholfen, bei dem nächsten Glas Delmo mehr Genuss zu bekommen. Wenn du Fragen zu dieser Episode hast, kannst du mir jederzeit gerne eine E-Mail schreiben an info@eyeforspirits.com. Und wie in der Episode schon angedeutet, packe ich dir die Infografik zu den verschiedenen Potstills der durchschnittlichen Malt Whisky Destillerien Schottlands in die Beschreibung dieser Episode. Du kannst einfach in deinem Podcast Player die Beschreibung anschauen und da findest du dann den Link, wo du die Infografik runterladen kannst. Und an dieser Stelle würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du den Whisky-Podcast von Eifer Spirits abonnierst. So bleibst du immer am Laufenden, wenn eine neue Folge erscheint, verpasst keine neue Folge mehr und hilfst uns zudem dazu, den Podcast stets zu verbessern und dir stetig neue, interessante Folgen zu bringen. An dieser Stelle würde ich dann sagen, wir sehen uns nächsten Mittwoch zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, viele Grüße, Philipp.